Deutschlandfunk zur Diskussion.
Herzlich willkommen, ich bin Sina Fröndrich und ein Hinweis vorab, die folgende Diskussion haben wir am 3. Mai beim Kölner Forum für Journalismuskritik aufgezeichnet.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Runde zwischen Polemik, Hass und Hetze. Wie reden wir über den Nahen Osten? Haben wir diese Diskussion genannt? Wo gibt es die Räume? Wo reden wir miteinander? Wo braucht es Grenzen des Sagbaren? Und wer redet eigentlich mit wem? Genau darüber wollen wir diskutieren hier auf dem Kölner Forum für Journalismuskritik. Und zwar mit diesen Gästen. Ich stelle alle erstmal vor. Deborah Schnabel, sie leitet die Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main. Benjamin Hammer, er war Tel Aviv-Hörfunkkorrespondent für die ARD und für das Deutschlandradio von 2017 bis 2022. Kai Harves ist bei uns, Kommunikationswissenschaftler an der Universität Erfurt. Und Nazim Mushabash, Präsident der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft. Schön, dass Sie vier alle hier sind und heute zu Gast sind im Kammermusiksaal. Ja, ich möchte gern mit Gefühlen beginnen. Wir wollten vom Publikum, von Ihnen hier wissen, welches Gefühl oder welchen Gedanken haben Sie, wenn Sie an ein Gespräch über Nahost denken? Und wir sehen hier über das Mentimeter also wirklich unglaublich viele Schlagworte. Ich habe mir jetzt mal ein paar rausgesucht. Also wir lesen zum Beispiel Komplex, Trauer, Hilflosigkeit, Wut auch, Sorge, Sprechverbot, anstrengend. Das ist jetzt nur eine Auswahl, da kam sehr, sehr viel. Das heißt, wir sehen, dieses Thema hat eine große, ja, emotionale Ebene, es bewegt. Frau Schnabel, wenn ich Sie jetzt frage, mit welchem Gefühl sprechen Sie denn über den Nahen Osten?
Ja, ich finde diese Frage sehr interessant. Also auch, dass Sie fragen, welches Gefühl, / Gedanken, weil das bedient für mich zwei unterschiedliche Kategorien in unserem Gehirn, einmal kognitiv und einmal die Emotionen, und das ist was anderes. Und ich finde auch, dass wir hier herausarbeiten sollten, wie das Debatten beeinflusst über dieses Thema. Und Sie haben ganz generell das Thema Nahost angesprochen. Und auch da würde ich vorschlagen, besser zu differenzieren, über was sprechen wir, zu was genau haben wir Gefühle und Gedanken? Geht es jetzt darum, über den 7. Oktober zu sprechen? Geht es um die Folgen des 7. Oktobers? Geht es um das Leid der PalästinenserInnen im Gazastreifen unter anderem? Geht es darum, sich mit dem Antisemitismus oder antimuslimischem Rassismus in Deutschland auseinanderzusetzen? Und aus welcher Perspektive gucke ich auf das Ganze? Gucke ich zum Beispiel aus meiner professionellen Rolle? Gucke ich aus meiner persönlichen Rolle als in Deutschland geborene Jüdin und so weiter und so fort? Und das macht gerade bei diesem hochkomplexen Thema einen großen Unterschied. Und dadurch, dass die Debatte wirklich sehr wenig sachlich und sehr wenig differenziert aktuell geführt wird, würde ich sehr stark dafür plädieren, sehr sauber und trennscharf zu fragen und zu antworten. Mhm. Und deswegen würde ich Sie zurückfragen, wie meinen Sie das genau?
Wenn ich Sie frage, mit welchem Gefühl Sie sozusagen in Gespräche gehen, dann meine ich das als Direktorin der Bildungsstätte Anne Frank, die Gespräche, die Sie führen, wenn Sie als Bildungsträger angefragt werden. Können Sie da sozusagen zwischen, dass Sie geborene Jüdin sind, können Sie da unterscheiden und Ihrer Profession, die Sie haben?
Ja, ich kann da sehr gut unterscheiden. Mhm. Ich glaube auch, dass meine professionelle Rolle mir sehr hilft in der aktuellen Situation, weil ich aus dieser Rolle heraus mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Personen ins Gespräch kommen kann. Und ich sehe aber auch sehr genau, weil die Bildungsstätte Anne Frank wirklich in die Breite der Gesellschaft hineinwirkt, sowohl mit jungen Menschen zusammenarbeitet, aber auch mit Erwachsenen aus der breiten Gesellschaft, aber auch aus verschiedenen Institutionen wie Kulturinstitutionen beispielsweise, Hochschulen und viele mehr, welche unterschiedlichen Themen und Wissensbestände es gibt, und kann aus diesem Wissen heraus auch Botschaften, Aussagen besser einordnen. Aber dieses Hintergrundwissen fehlt natürlich auch vielen, die ziemlich frisch in diese Debatte reinkommen, die sich orientierungslos fühlen und auch so ein bisschen ohnmächtig. Das sieht man jetzt ja auch bei den Beiträgen, die kamen. Und ich sehe es als meine Aufgabe aus meiner Rolle heraus, da auch für Orientierung zu sorgen.
Und ich hoffe, uns gelingt das heute auch wenn unser Titel so ganz undifferenziert und plakativ ist. Nazim Mushabash, wie geht das Ihnen da? Frau Schnabel hat gesagt, da wird wenig differenziert. Nehmen Sie das auch so wahr?
Ja, ich nehme das genauso wahr. Ich bin gerade dabei und lese das Buch von Meron Mendel, der deutlich sagt, er habe Verständnis dafür, wenn die Palästinenser und Palästinenser wütend auf Israel seien. Nach dem 7. Oktober nehmen wir alles wahr, wie es geschehen ist. Das verurteilen wir auch alle. Und ich versuche für meine Gesellschaft einen Beitrag zu leisten, in dem eben die Emotionen vielleicht losgelöst werden sollen, weil wir der Meinung sind von unserer deutsch-palästinensischen Gesellschaft, dass wir eine Lücke in den Medien füllen wollen, weil eben hier eine Diskrepanz liegt. Man hat wenig Informationen über das wahre Leben der Palästinenser und deshalb sorgen wir dafür für eine Versachlichung. Obwohl natürlich die Emotionen eine Rolle spielen. Das verdränge ich erstmal in dem Augenblick und hoffe mir, dass wir wirklich sachlich darüber diskutieren, weil wir nur so weiterkommen können, dass wir aus dieser Betroffenheit rauskommen.
Benjamin Hammer, Versachlichung und Emotion, wir sehen da sozusagen so zwei Ranges. Ist das eine Herausforderung für die journalistische, für die Berichterstattung?
Definitiv. Und es geht, glaube ich, auch darum, die richtige Darstellungsform zu kennen, zu wählen und dann davon ausgehend zu entscheiden, wie berichtet wird. Sinnlich, emotional, sachlich, rational. Wir haben da ja unterschiedliche Darstellungsformen, auch im Hörfunkjournalismus, auch im Deutschlandfunk. Eine Nachricht, die kann betroffen machen aufgrund des Inhaltes. Aber es ist die Aufgabe der Nachrichtenredakteurin und des Nachrichtenredakteurs, möglichst sachlich zu informieren. Und gleichzeitig in meiner Zeit vor Ort und auch in meiner Berichterstattung hier halte ich es für wichtig, dass wir Journalistinnen und Journalisten durchaus Raum für Emotionen und Sinnlichkeit geben. Denn es ist ja schwer genug zu verstehen hier im fernen Deutschland, was da geschehen ist am 7. Oktober, was geschehen ist seit dem 7. Oktober. Und Emotionen und einer Emotionalität als Reporter Raum zu geben, den Menschen Raum zu geben, in der richtigen Darstellungsform, nicht in der Nachricht, aber zum Beispiel in der Reportage, das ist ganz wichtig, um die Leute zu erreichen und ihnen auch die Dimension dessen, was da geschehen ist, hoffentlich vermitteln zu können.
Also das ist jetzt ein Anspruch, den du formuliert hast, Herr Havis. Als Kommunikationswissenschaftler, wie schauen Sie da auf die vergangenen Monate, auf die deutsche Berichterstattung seit dem 7. Oktober? In allen Ausdifferenzierungen.
Ich dachte, Sie fragen mich nach meinen Gefühlen erstmal.
Ich
habe jetzt die Chance, endlich über meine Gefühle zu sprechen. Vielleicht mache ich das ganz kurz, dann kommen wir zu der Analyse. Gefühlt fühle ich mich bei dieser gesamten Thematik, einer Ostberichterstattung in Deutschland. Ich komme aus einer deutsch-ägyptischen Familie, ich habe mich seit 30 Jahren damit beschäftigt. Eklatant zerrissen. Auf der einen Seite haben wir so diese deutsche Geschichte des Holocaust mit dem fürchterlichen Antisemitismus. Ich habe gerade wieder diesen Film gesehen, Zone of Interest. Ich bin übrigens völlig gegen eine Normalisierung der AfD. Ich glaube, dass die Grenzen unterschreiten oder überschreiten, die wir als Journalisten nicht akzeptieren und nicht normalisieren sollten. Das ist die eine Seite. Ich habe schon vor 30 Jahren, stimmt nicht, vor 25 Jahren eine große Konferenz gemacht über Antisemitismus und Islamfeindlichkeit mit Zentralrat von Juden und Muslimen in Deutschland. Das ist die eine Seite in mir. Und ich sehe ein Attentat wie vom 7. Oktober 23 mit den darin verwobenen antisemitischen Motiven der Hamas. Über die Hamas mag ich ehrlich gesagt auch nicht mehr diskutieren. Die haben sich völlig diskreditiert als Diskussionspartner. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass es mir enorme Schmerzen bereitet, dass wir in Deutschland es nicht schaffen, die Palästinenser einzubeziehen in unsere Empathie in dem Umfang, wie das nötig wäre. Wir sehen zu wenig Bilder von den Opfern. Wir haben zu wenig Hintergrundinformationen. Ich glaube, dass was gelaufen ist in den letzten Monaten, es wird jetzt etwas besser. Eine gewisse Einseitigkeit, eine zu starker pro-israelischer Bias war in vielerlei Hinsicht. Man muss auch ein bisschen den Deutschlandfunk mit einbeziehen. Ich höre den immer so beim Spülen mittags und so. Und ich habe mich schon eine Weile geärgert, so in den ersten Monaten, dass quasi ständig das Thema Antisemitismus als Interpretation für diesen Nahostkonflikt so zentral gestellt wurde. Das ist ein wichtiges Thema, aber wir werden den Nahostkonflikt nicht begreifen, wenn wir quasi ihn versuchen, als Konflikt zwischen hassenden Kräften irgendwie zu verstehen. Es geht hier um einen asymmetrischen Konflikt, ich sag's mal, zwischen einer terroristischen Organisation im Moment und einem besetzenden Staat. Und das müssen wir verstehen. Und ich glaube, wir brauchen mehr Bilder, wir brauchen ein klareres Verständnis, auch eine klarere Kritik Israels. Ich habe da viel vermisst in den deutschen Medien. Es kommt so langsam auf. Ich will noch ein Stichwort in die Runde werfen. Ich glaube, dass wir unter diesem Gesichtspunkt des Friedensjournalismus noch ganz deutliche Defizite haben. Lösungsorientierung fehlt mir im Journalismus. Ich höre kaum etwas über die Möglichkeiten der Beilegung des Konflikts. Da müsste man viel tiefer reingehen, statt andauernd, ich will es jetzt mal sagen, zu emotionalisieren an der falschen Stelle und zu polarisieren an der falschen Stelle. Jetzt habe ich Gefühle und Analyse ein bisschen verbunden.
Wir haben Ihre Gefühle wahrgenommen und Sie haben jetzt ein großes Potpourri aufgemacht, Frau Schnabel. Mögen Sie sich an einem Punkt vielleicht schon mal abarbeiten?
Ja, sehr gerne. Also ich stimme in vielen Teilen zu, vor allem auch was den Punkt betrifft, dass wir auch anfangen müssen, über diese politische Lösung mehr zu diskutieren und die in den Vordergrund zu rücken. Also da bin ich ganz Ihrer Meinung. Ich finde interessant, was Sie gesagt haben, was die emotionalisierenden Bilder betrifft. Also vielleicht muss ich da zum Hintergrund sagen, dass ich mich sehr, sehr stark mit den sozialen Medien beschäftige. Die Bildungsstätte Anne Frank hat nach dem 7. Oktober auch einen Report veröffentlicht, wo es dezidiert auch um dass die Verhandlungen dieses Themas in den sozialen Medien mit dem Schwerpunkt TikTok geht. Und da ich selber auch sehr stark aktiv bin in den sozialen Medien, habe ich schon den Eindruck, und das bestätigt auch unsere Analyse, dass dort unglaublich aus meiner Sicht zu viele hoch emotionalisierende bis traumatisierende Bilder, gewaltvolle Bilder, durchgehend in einer Flut, die eigentlich nicht mehr zu bewältigen ist, geteilt werden. Und das steht in irgendwie einer krassen Diskrepanz zu dem, was man sonst sieht, vielleicht auch eher in klassischen Medien. Und ich nehme zunehmend mit Sorge wahr, dass sich auch in unserer Gesamtgesellschaft, in unserem Diskurs auch so ein bisschen Parallelrealitäten herausbilden von Menschen, die sich in unterschiedlichen Kanälen und Medien informieren. Und dass wir das eigentlich gar nicht mehr so richtig in den Griff bekommen im Gesamtgesellschaft, Diskurs, da aber viel stärker hinschauen müssen, weil diese Bilder, die dort konsumierbar sind, die ja vor allem auch auf junge Menschen treffen, sehr wohl einen sehr starken Einfluss haben und auch sehr stark zur Meinungsbildung und letztlich auch zum Antisemitismus in Deutschland beitragen.
Herr Muschabasch?
Ich möchte Folgendes sagen zu dem, was Sie gesagt haben, Herr Hafez. Wir sprechen heute, und das war das Thema Journalismuskritik. Ich möchte zwei Beispiele anbringen. Am 7. Oktober war ich selber in Jordanien, als das passierte. Zwei Tage danach bekam ich ein Telefonat, und zwar von einem Journalisten, der mich interviewen wollte, aber eigentlich nicht meine Meinung hören wollte, aus diesem Haus. Das zweite war, dass ein Journalist gerade vor einer Woche mich angerufen hatte. Er wollte mich interviewen. Und dann leitete er sein Gespräch, sind Sie jetzt damit zufrieden? Ich sage, womit? Ja, Sie haben vorher in den letzten Wochen die Medien kritisiert. Jetzt sind wir dabei und bringen die palästinensische Sache zur Geltung. Und dann habe ich gesagt, glauben Sie, dass ich Ihnen das dankbar sein muss? Nein, es ist Ihre verdammte Pflicht, immer gewesen. Und Sie müssen objektiv berichten über beide Seiten. Ich bin nicht traurig, wenn Sie die andere Seite einbeziehen, aber genauso die zweite. Und so muss das einfach laufen. Ich bin Ihnen überhaupt nicht dankbar. Was ich jetzt hier transportiere, ist die Situation der Palästinenser und Palästinenser nicht nur vor Ort, darüber können wir natürlich sprechen, aber hier in Deutschland. In Deutschland hat der 7. Oktober eine Situation geschaffen, die wir alle nicht ertragen können. Das Problem war natürlich vorher gewesen. Aber jetzt entdeckt die Welt die Zwei-Staaten-Lösung und. Und der 7. Oktober ist eine Zäsur für Jüdinnen und Juden in Deutschland, die verantwortlich gemacht werden für die Regierung, für ihre eigene Regierung, aber auch Palästinenser, Arabischstämmige Muslime hier in Deutschland, die verantwortlich gemacht werden in einem Generalverdacht für die Taten der Hamas, für eine Minderheit, die terroristisch ist. Und darunter leidet eben die Community schlechthin und viele kommen da in die innere Emigration. Die beteiligen sich nicht an Sendungen, die wollen keine Interviews geben und diejenigen, die auf die Straße gehen, die sollen dann eben repräsentativ gelten für uns, was wir im Grunde ablehnen. Die Trauer und die Wut ist sehr groß und natürlich sind die Schmerzen auf beiden Seiten da. Die einen werden mit Bildern gezeigt, die anderen in Zahlen. Jetzt hat sich das ein bisschen geändert. Und von da aus müssen wir dafür sorgen, dass beide Seiten die jeweilige Schmerzen, Wut und Trauer akzeptieren und verinnerlichen. Nur so können wir auch überhaupt zur Verständigung kommen.
Was ich jetzt bei Ihnen ein bisschen raushöre, ist der Vorwurf, dass es in der Berichterstattung blinde Flecken gab. Ja. Ich würde das mal gern an Benjamin Hammer weitergeben. Wie beobachtest du das?
Wir haben ja, und ich glaube, das wird niemanden überraschen, und das sehen wir alle ähnlich, kaum einen oder keinen Konflikt, keinen anderen Konflikt weltweit, der so polarisiert. Und es hat zugenommen, es nimmt auch weiter zu. Ich bin persönlich betroffen, dass es seit dem 7. Oktober keine Lerneffekte gibt, sondern sich problematische Mechanismen noch beschleunigen. Siehe auch die Situation auf den Geländen von US-amerikanischen Universitäten. Dort herrscht ja eine absolute Sprachlosigkeit der vermeintlichen Lager miteinander. Dort gibt es keine Diskursräume mehr. Und das sehen wir hier in Teilen auch. Und das bedeutet, dass uns als Medien eine enorme Verantwortung zukommt. Und ich will dafür werben, als Repräsentant eines Mediums, dass es auch bei Begleiterinnen und Beobachterinnen und Beobachtern das Vertrauen gibt, dass wir uns sehr viele Gedanken machen über dieses Thema. Dass wir in Redaktionskonferenzen darüber sprechen, wie können wir dieses so schwierige, so polarisierende Thema multiperspektivisch abbilden. Haben wir da möglicherweise auch unmittelbar nach dem 7. Oktober, das sah man ja auch teilweise in der Zusammensetzung von Diskussionsrunden, waren da ein oder andere Panels einseitig besetzt? Was ist mit dem Hinweis palästinensischstämmiger Deutscher, wir waren da unterrepräsentiert? Aber ich werbe, Herr Hafez, darum, an der Stelle gerade mit einem wissenschaftlichen Background nicht von den Medien zu sprechen, und anzuerkennen, dass wir uns da große Mühe geben, auch zum Beispiel ja im ARD-Studio Tel Aviv, wenn es an dieser so wunderschönen, aber auch so wundertraurigen Region, so traurigen Region einen Vorteil gibt, dann sind das die kurzen Wege. Und wenn es in dieser Region, in der viele Wege versperrt sind für die Menschen, ein Privileg von Auslandskorrespondenten gibt, dann ist das, dass man bis zum 7. Oktober überall hinkam. Der Gazastreifen, das vielleicht an der Stelle erwähnt, ist im Moment für Korrespondenten nur embedded, also mit der israelischen Armee zugänglich, was natürlich ein Problem ist. Und einen Hinweis oder eine Anmerkung wollte ich noch machen, Herr Hafez, Sie sagten, der Friedensjournalismus müsste ausgebaut werden. Ich wäre nichts lieber als ein Spezialjournalist für einen neuen Friedensprozess im Nahen Osten. Ich habe den nicht mehr existierenden Friedensprozess auch journalistisch 5 Jahre lang gesucht. Das waren natürlich meine Lieblingsthemen, wenn ich ihn denn fand. Natürlich war das die, aus persönlicher Sicht, waren das die schönsten Geschichten. Und gleichzeitig habe ich den Frieden leider immer weniger gefunden in der Region. Und das abzubilden ist zwar bitter, aber auch wichtig, dass es diesen Friedensprozess leider nicht mehr gibt, was natürlich nicht bedeutet, dass wir das nicht besprechen, diskutieren und problematisieren müssen.
Also man muss zwischen Medien differenzieren, das ist völlig klar. Auf der anderen Seite darf man sich auch nicht so einfach machen. Man darf nicht sagen, wir haben eine Pluralität in Deutschland. Das war so, als die Veranstaltung hier eröffnet wurde, Tag der Pressefreiheit. Und wir sind irgendwie glücklich, dass wir in einem der freiesten Länder leben und so weiter. Was diese Rankings nicht erfassen, sind, was wir diskursive Schieflagen manchmal nennen. Das ist eine Corona-Schieflage hier, das ist vielleicht eine Auslandsberichterstattungsschieflage. Das heißt, Länder müssen sich damit auseinandersetzen, ob ihre zentralen großen Medien, auch die kleinen, aber die zentralen großen Medien eigentlich eine Abbildungsleistung herstellen, die man für die Lösung des Konflikts braucht. Und hier muss ich leider sagen, wird Deutschland im Moment, und das, da ist es dann ein bisschen generalisierend an der Stelle, weltweit kritisiert für eine einseitige pro-israelische Berichterstattung. Wir werden weltweit beobachtet für diese, ich sag's jetzt mal, komische Schieflage, die sich bei uns immer wieder herstellt, wenn Israel in Gefahr ist. Jetzt geht es bei mir nicht darum, das wäre jetzt die falsche Polarität, der Hafez will nicht irgendwie Israel gefährden, darum geht es gar nicht. Es geht nur darum, ob wir ein bisschen besser werden können. Und Sie fragten nach den weißen Flecken. Ich denke schon, dass es weiße Flecken in unserer Berichterstattung gibt. Ich will das Ganze mal umdrehen. Ich habe in den letzten Monaten nie gehört über israelischen anti-arabischen Rassismus, obwohl es den gibt. Den gibt es sogar sehr verbreitet und es gibt ihn in der heutigen Regierung ganz extrem. Das ist in der Berichterstattung zumindest sehr stark zu kurz gekommen. Ben-Gvir, diese ganzen Rechtsextremen. Es gibt Besiedlungspläne von Netanyahu und Co., die versucht haben, vor 2 Jahren die Siedlungen auszudehnen. Es gibt also an Israel sehr, sehr viel zu kritisieren, was man wahrscheinlich tun muss, um den Konflikt insgesamt zu verstehen. Schon die Isolation zu sagen, hier ist ein Terrorattentat und wir verstehen die Sache nur von da, ist ja ein weißer Fleck und eine Begrenzung. Das heißt, wir müssen es einbetten und hier muss ich Ihnen widersprechen, weil ich das einfach als, sagen wir, Hochschulprofessor, der das auch seit 30 Jahren versucht zu lehren, doch ein bisschen verniedlichend finde, wenn Sie sagen, Friedensjournalismus ist irgendwie was, was nette Blümchen so nebenbei sind. Nein, darum geht's nicht. Im friedensjournalistischen Ansatz geht es darum, ob wir nicht grundsätzlich unsere Kriegsberichterstattung umstellen müssen. Ob wir nicht erstens anfangen müssen, bestimmte Quellen nicht mehr zu nutzen. Ich würde heute keine israelische Regierungsquelle mehr benutzen. Ich würde keine Hamas-Quelle mehr benutzen. Das taugt nicht für die
stellen Sie auf eine, würden Sie die auf
die stelle ich eine auf Ebene stellen? Eine, absolut eine Ebene, weil alle Akteure, auch die Amerikaner und auch die Deutschen in Kriegszeiten Manipulationen betreiben. Als Journalist muss ich hier grundsätzlich skeptisch sein. In Übermedien und so Spezialmedien finden Sie Diskurse. Also diese Quellen sind nicht mehr tauglich zum Beispiel. Mein Grundgefühl ist schon, dass sich die großen Medien auch so ein bisschen immer zum Schauplatz dieser Stimmgeber aus der Politik machen. Und das ist nicht zielführend. Man kann auch die politische Klasse in Deutschland kritisieren dafür, dass sie vielleicht nicht den richtigen Ton findet, dass sie nicht die richtige Ausgewogenheit in der Außenpolitik findet und die nicht transportiert wird. Also es sind nicht die Medien allein. Es ist ein Potpourri, aber Friedensjournalismus ist keine Feierabendgeschichte, die man zu netten Zeiten macht, sondern die man erlernen muss, antizyklisch zu sein, die richtigen Quellen zu nutzen, historische Frames einzubeziehen. Ich finde, der Guardian zum Beispiel in England macht das ganz hervorragend. Und das ist meines Wissens ein großes Leitmedium, keine Sonderveranstaltung irgendeiner Art. Die haben so einen Ansatz. Es gibt auch grundsätzliche Probleme der Konflikt- und Kriegsberichterstattung, die in der Wissenschaft immer und immer wieder beklagt werden. Also wir haben hier auch eine Kluft zwischen Praxis und Theorie, die ich gerne mal schließen würde, oder zumindest das Gespräch fangen wir jetzt ja gerade an, ein bisschen herzustellen.
Ich denke die ganze Zeit darüber nach, diese Runde haben wir so auch im Deutschlandfunk auch nicht zum ersten Mal zusammengestellt. Deswegen, ich frage mich auch die ganze Zeit, ist diese Runde so richtig zusammengestellt, wie wir das hier gemacht haben, oder gibt es daran auch,
ich find uns gut.
Auch Kritik? Sie finden uns gut. Alle drei anderen wollten sich auch äußern. Ich würde sagen, Benjamin Hammer vielleicht zuerst und dann Frau Schnabel und Herr Muschabasch. Oder?
Ich versuche mich kurz zu fassen. Sehr gerne ein Gespräch über Friedensjournalismus, was aber, glaube ich, jetzt den Rahmen sprengen würde an der Stelle. Weil Sie Smotrich und Ben-Gvir erwähnt haben, also die rechtsradikalen Minister in Israels Regierung. Ihre Beobachtungen sind legitim, aber in Kürze, mein Kollege Jan-Christoph Kitzler, mein Nachfolger vor Ort, mehrfach in den letzten Monaten immer wieder in den sogenannten South Hebron Hills, südlich von Hebron im besetzten Westjordanland unterwegs, selber auch mal eine Stunde aufgehalten worden von bewaffneten Siedlern. Also da lade ich Sie ein, nochmal in unser Archiv zu gehen und nachzuhören, wie ausführlich wir darüber berichtet haben.
Herr Muschabasch?
Ja, zu den Medien und zu den Nachrichten, die uns hier erreichen. Es werden zu dem, was Sie gesagt haben, Herr Hammer, und das ist auch angeklungen, ist die Tatsache, dass während des Gazakrieges über 102 Journalisten getötet worden sind. Und die Israelis lassen keinen rein, weil sie die Hoheit über die Berichterstattung haben wollen. Erschwerend dazu kommt, dass viele Medien ihre Quellen von Sprechern der israelischen Armee beziehen. Viele Journalistinnen und Journalisten sind nicht vor Ort. Wir beziehen unsere Informationen aus überall, wie Herr Hafez gesagt hatte. Und ich komme zu dem Ergebnis, dass das, was uns hier erreicht in Deutschland, ein Fenster ist und nicht mehr. Und von da aus müssen wir darauf achten, dass diese Lücke geschlossen wird. Wir müssen endlich dazu kommen, dass es auch einen Staat, Israel, als normalen Staat zu betrachten, der durchaus Fehler begehen darf und kann. Bis jetzt war diese Absolution von der deutschen Regierung erteilt worden und eine blinde Loyalität ihm gegenüber ausgestellt worden. Natürlich mit dem Traumata der Vergangenheit, die wir auch akzeptieren. Aber es geht nicht so weit, dass man auch Fehler und Tötungen und Besetzungen und Bruch des Völkerrechts einfach hinnimmt, ohne das zu kritisieren. Und wenn wir das machen, wenn wir das ansprechen, dann gelangen wir dann genau in die Ecke, dass das A, Israel-bezogene Kritik sei oder judenfeindlich und sogar antisemitisch. Wir müssen zusehen, dass wir zu einer Normalität kommen. Ich bin hier groß geworden, ich bin seit 58 Jahren in Deutschland. Ich bin hier politisiert und ich habe in Deutschland mir eine Heimat gebaut. Ich habe immer gehofft, dass Deutschland aufgrund seiner Vergangenheit in der Lage sein würde, zwischen Israelis und Palästinensern zu vermitteln. Aber Deutschland hat diese Rolle vertan, verwirkt, weil Deutschland eben einseitig geworden ist. Das bedauere ich sehr. Ansonsten wäre eben Deutschland in der Lage gewesen, die Traumata der Israelis, den Palästinensern, irgendwie in Einklang zu bringen, dass sie das sich gegenseitig verstehen können. Aber im Augenblick scheint es mir so zu sein, dass Deutschland diese Rolle verwirkt hat. Und Sie als Bürgerinnen und Bürger müssen dafür sorgen, dass das geändert wird, nicht gegen Israel, sondern für den Frieden und für die Verständigung.
So, da haben wir jetzt hier harte Vorwürfe gehört. Benjamin Hammer, noch mal ganz kurz reagieren, Frau Schnabel, und dann sind Sie dran.
Ein Nachtrag, wenn ich darf. Ich halte es für problematisch und hielt es für problematisch, wenn wir auch im Nachrichtenjournalismus mit Bewertungsmaßstäben wie, das ist Propaganda, das ist Manipulation, das ist ein israelischer Regierungssprecher und das ist jetzt problematisch, das ist ein Israels mit Militärvertretern, das können wir nicht mehr zitieren, benutzen für unsere Berichterstattung. Ich glaube, unsere Nahostberichterstattung in der aktuellen Phase und unsere Nachrichten wären sehr leer, wenn wir auf Informationen der Hamas im Gazastreifen oder der israelischen Regierung aus solchen Erwägungen verzichten würden. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir sie leichtfertig einfach nur uns zu eigen machen. Aber ich glaube schon, dass auch unsere Hörerinnen und Hörer die Fähigkeit haben, einzuschätzen, wenn wir das sauber zitieren, und das tun wir, von wem die Information kommt, auf sie zu verzichten und zu sagen, ich laufe jetzt los und suche mir andere Quellen, geht in der aktuellen Phase des Krieges nicht. Ein Beispiel, wenn der Iran hunderte Drohnen und Raketen auf israelisches Gebiet abfeuert, dann gibt es nun in dem Moment keine andere Quelle als jene, die über Radaranlagen und die Sensorik verfügen. Und ich weiß nicht, ob ich Sie da richtig verstanden habe, ob Sie plädieren dafür, dann diese Information auch nicht zu nutzen. Vielleicht nicht. Ich wollte mit dem Beispiel nur verdeutlichen, es ist schon auch wichtig, auch bei Konfliktparteien, diese weiter zu zitieren.
Frau Schnabel, jetzt aber.
Ja, also ich habe jetzt gab es ganz viel Vorrede. Ja. Ich hatte mich vor langer Zeit gemeldet. Also ich will einmal ganz kurz noch auf dieses Thema Quellen eingehen und dann komme ich zu meinem anderen Punkt. Vielleicht ein Kommentar von meiner Seite dazu. Ich glaube, mehr denn je ist es wichtig, über Quellen nachzudenken im Zeitalter nochmal der sozialen Medien, der künstlichen Intelligenz, im Zeitalter der Fake News, wo wir Dynamiken sehen, dass auch klassische Medien Informationen, die über die sozialen Medien geteilt wurden, aufgreifen und weiter verbreiten. Und ich glaube, da ist es schon auch die Aufgabe der klassischen Medien, nicht nur Quellen sauber zu zitieren, sondern auch einzuordnen. Und das geschieht aus meiner Sicht tatsächlich ein bisschen zu wenig. Und das ist sehr dynamisch. Und ich verstehe auch, wie schwer das ist, weil sich auch die Vertrauenswürdigkeit von Quellen plötzlich sehr schnell ändern kann in Konflikten. Und da knüpft so ein bisschen mein Punkt, den ich eigentlich benennen wollte, an. Wo ich nochmal darauf eingehen möchte, dass wir wirklich, das wurde auch zuvor von verschiedenen Vorrednern benannt, mit unserem ganzen Nachdenken, mit der Berichterstattung, mit unserer gesellschaftlichen Debatte beim 7. Oktober anfangen. Und da will ich einfach nochmal auf ein strukturelles Problem hinweisen, dass wir uns vor dem 7. Oktober viel zu wenig mit dem Nahostkonflikt, mit der Region auseinandergesetzt haben. Das fängt an dabei, dass Lehrkräfte zu diesem Thema nicht strukturiert ausgebildet werden. Und wenn das Problem da anfängt, also in unserer Bildung, zieht sich das durch unsere gesamte Gesellschaft und betrifft natürlich auch irgendwann JournalistInnen oder HörerInnen vom Deutschlandfunk. Und genauso wenig hat man sich genug auseinandergesetzt mit israelbezogenem Antisemitismus oder antimuslimischem Rassismus. All diese Themen ploppen dann mit einem Großereignis wie dem 7. Oktober auf und einem Konflikt, der eine extreme Dynamik, eine Schnelligkeit nicht nur in den tatsächlichen Handlungen, sondern auch in der Berichterstattung eingenommen hat. Und ich verstehe natürlich, dass es für uns alle und auch für JournalistInnen schwierig ist, da auch hinterherzukommen und sich das Wissen dann auch anzueignen. Aber es gibt auch schon und gab auch schon vor dem 7. Oktober einen starken Appell, zum Beispiel von uns, was das Thema Antisemitismus betrifft, aber auch von Initiativen wie den neuen deutschen MedienmacherInnen, sich mehr mit diesen Themen zu beschäftigen und auch für mehr Repräsentanz in den deutschen Medien zu sorgen, die einem dabei helfen würden, in diesen Konfliktzeiten einen diversitätssensibleren Blick auf Konflikte zu werfen, was die Berichterstattung betrifft. Der fehlt mir tatsächlich nach wie vor. Es wird ein bisschen besser, aber es ist mir immer noch zu langsam. Und vielleicht ein letzter Punkt noch. Also ich stimme auch voll zu, dass nicht ausgewogen genug Stimmen repräsentiert sind, vor allem auch palästinensische Stimmen nicht, aber auch jüdische Stimmen. Das liegt auch daran, dass sich viele gerade zurückziehen, weil das Klima einfach extrem hart ist für alle, die da draußen aktiv sind und sich zeigen. Das ist mitunter kaum auszuhalten, welcher Gegenwind einem entgegenbläst. Das kennen Sie sicherlich auch. Wird aber zum Beispiel sehr viel Fokus auf diese Proteste zum Beispiel an Universitäten gelegt. Ich finde die überdimensioniert und ich finde, das führt dazu, dass Begrifflichkeiten, über die man eine sachliche Diskussion führen müsste, wie zum Beispiel Genozid, Apartheid und viele mehr große Begriffe nicht sauber aufgearbeitet werden, sondern in unserem Diskurs zu Kampfbegriffen werden, die genutzt werden von wenigen Splittergruppen oder Menschen, die meinen, für eine ganze Gruppe zu sprechen, obwohl das gar nicht so ist. Und die, die sich davon gerne abgrenzen möchten, die bekommen keinen Raum dazu. Und das ist sehr gefährlich. Und da finde ich, könnten die Medien einen großen Beitrag dazu leisten, das zu verändern.
Begrifflichkeiten erklären, den Fokus verschieben, Herr Mischabasch.
Ja, direkt dazu. Das ist ja die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, was wir da selber erleben. Aber wenn dies da von Politikern auch nochmal artikuliert wird. Beispiel, unser Bundespräsident hat uns angesprochen, Palästinenser, Arabischstämmige, Muslime in Deutschland sollen sich von der Hamas distanzieren. Da bin ich da angesprochen. Was habe ich damit zu tun? Alleine in dieser Aussage steckt doch die Annahme, ich sei in der Nähe von Hamas. Deshalb gehen unsere Leute in die Emigration und melden sich nicht, denn wenn einer sich irgendwo positioniert, läuft er Gefahr, von seinen Kolleginnen und Kollegen, von seinen Nachbarn, von seinem Arbeitgeber, von dem Lehrer der Kinder angesprochen zu werden. Das ist die Situation. Und wenn das von der Politik gemacht wird, dann muss das im Grunde auch dazu führen, dass das nicht so geschieht. Man möge bitte mit mir sprechen, mit der Mehrheit. Und die Mehrheit ist ja friedfertig und wollen nichts anders, als im Dialog hier in Deutschland miteinander zu sprechen. Die Minderheit schadet uns allen.
Also sind die radikalen Stimmen zu laut, Herr Havis, oder bekommt zu viel Raum?
Ja, ich denke schon, nicht nur die radikalen Stimmen, sondern die radikalen Perspektiven, die zum Teil ja gar nicht legitim so radikalisiert werden. Ich glaube, die Proteste an diesen amerikanischen Hochschulen sind nicht so radikal, wie sie bei uns rüberkommen. Und natürlich gibt es bei jeder Demonstration irgendwelche Ausreißer, und auf die wird die Kamera auch fokussiert. Das heißt, es ist zum Teil eine künstliche Radikalisierung. Was wir hier, glaube ich, sehen auf dem Podium, ist so ein bisschen, ich kenne das ehrlich gesagt seit 20 Jahren, so ein bisschen die Vorstellung eines klassischen Journalismus. Da sind Pressestellen von Regierungen, da sind Nachrichtenagenturen, die versorgen uns mit Informationen. An diesen Informationen kommen wir nicht vorbei. Und damit müssen wir erstmal Nachrichten machen. Und im Zweifel hat dann der Konsument die Verantwortung zu sagen, ob er nun eine Weitergabe einer israelischen Nachricht akzeptiert vom staatlichen Stelle oder nicht. Und die andere Variante ist eine deutlich anspruchsvollere. Hier wird gefragt nach Kontextualisierung, nach Kenntnis, nach Kompetenz, nach Quellenchecks, nach Langfristigkeit. Frau Schnabel hat das angedeutet. Nicht erst anfangen, wenn das Kind in den Brunnen fällt, sondern vorher eigentlich schon, wir nennen das auch, Frühwarnsysteme entwickeln. Man kann das alles luxuriös und langatmig finden, aber ich finde, es ist, Entschuldigung, wenn ich das Wort benutze, alternativlos für den Journalismus. Wenn der Journalismus seine Reputation retten will, ich glaube, sie ist eigentlich immer noch da, aber auch langfristig retten will, gerade im Zeitalter sogenannter sozialer Medien, dann muss er eine Qualität abliefern, die auch ein bisschen nicht so leicht angreifbar ist. Und was wir im Moment sehen, ist die ständige Reproduktion von, ich sag mal, Propaganda und Gegenpropaganda, die in unsere Medien eintröpfelt. Und viele der Dinge, die ich gerne hören würde, die tauchen kaum auf. Ich sage nicht gar nicht auf, dann bringen Sie ein Gegenbeispiel. Zum Beispiel gibt es schon seit Jahren Pläne darüber, wie man eine Zwei-Staaten-Lösung herstellen könnte. Yasser Abed-Rabbouh und Berlin haben sich zusammengesetzt, Genfer Initiative, sogenannte Ausgleichsflächen zu definieren. Es gibt also akademisch, wissenschaftlich, konfliktforscherisch sehr viele Möglichkeiten, diesen Konflikt zu lösen. Ich habe aber gelesen, und ich glaube sogar in einem Beitrag, den ich dann online noch mal las beim Deutschlandfunk, das sei ja sowieso alles ein hoffnungsloser Fall, dieser Nahostkonflikt. So einfach ist das aber nicht.
War das ein Kommentar? Dann ist das ja vielleicht eine zulässige Position.
Ja, aber trotzdem, es gibt sozusagen leere Stellen und es gibt Defizite, wo wir unsere Diskurse überprüfen müssen, denke ich mal. Und wo wir zu kurz greifen in dieser, manche Kollegen nennen das auch Buchhalterschaft des Todes. Wir gucken hin auf die Zerstörung, wir reportieren darüber, aber wir gehen weder in die Ursachen noch in die Lösungsszenarien in hinreichendem Maße. Und wir müssen da tiefer rein. Und Frau Schnabel hat es angedeutet, das hat, glaube ich, ganz viele Ursachenebenen. Ich möchte noch eine dazufügen. Da sind, glaube ich, Ausbildungsprobleme. Sie haben eben gesagt, ich kann ja nicht für jeden Bereich Experte sein. Das stimmt. Ich glaube schon, dass wir in der journalistischen Ausbildung, in der Auslandsberichterstattung besser werden können. Und es gibt etwas, was wir, glaube ich, diskutieren müssen, weil hier im Publikum auch so Vorstellungen sind von Gleichschaltung und so weiter. Es existiert draußen, ich habe das jetzt von mehreren Kollegen gehört, die Annahme, dass es auch sowas wie eine Gleichschaltung bei der Nahostberichterstattung gäbe. Also da sind irgendwelche Chefredakteure, die schreiben den Journalisten bestimmte Linien vor. Das kann ich empirisch überhaupt nicht beweisen und belegen. Ich glaube eher, der eine Kollege hat das gesagt, dass das so ähnlich funktioniert, wie er das formuliert hat, in einer passiven Art und Weise. Man beobachtet seine Umwelt, man guckt, was der andere macht. Wir nennen das freundlich formuliert innerjournalistische Meinungsführerschaft. Das heißt, hier besteht eine Koorientierung. Und diese Koorientierung ist einerseits sehr schön, weil wir alle so als journalistische Zunft irgendwie gucken, was die anderen machen. Auf der anderen Seite ist es ein Riesenproblem, weil wir aus der selbstgemachten Wahrnehmungsfalle nicht mehr rauskommen. Wir müssten also anfangen, uns zu öffnen für andere mediale Räume. Das heißt, kann ich Ihnen nicht ersparen, wahrscheinlich am Ende des Tages auch Investitionen in Journalismus und Ressourcen. Wir brauchen da wieder mehr qualifizierten Auslandsjournalismus, Auslandskorrespondenten, Langfristigkeit und weniger vielleicht auch gelegentlich Inszenierung von Auslandskompetenz, die gar nicht vorhanden ist, um einfach Live-Bilder zu liefern und so weiter. Also es ist ein dickes Brett, was hier zu bohren ist. Meines Erachtens gibt es keine einfachen Antworten.
So, Frau Schnabel hat hier einmal mit dem Kopf genickt. Ich weiß nicht, ob bei allen Punkten, wahrscheinlich nicht. Inszenierung von Auslandsberichterstattung wäre auch nochmal ein sehr streitbarer Punkt, aber den lassen wir jetzt mal beiseite, Herr Habes. Frau Schnabel, bitte.
Ja, ich möchte gerne eine Sache ergänzen. Ich glaube, wir müssen tatsächlich das Thema von beiden Seiten angehen. Also das Thema Ausbildung der Journalistinnen, aber und auch nicht die Verantwortung sozusagen auf die Endkonsumenten abwälzen und gleichzeitig aber auch die Endkonsumenten in die Pflicht nehmen und auch einfach besser ausbilden. Das bedeutet für mich auch nochmal stärker auf das Thema Medienkompetenz zu gehen, was noch immer, also manchmal kann ich es kaum sagen, dass ich das heutzutage noch sagen muss, wo wir so viele Jahre schon über das Thema Medienkompetenz sprechen, es ist wichtiger denn je und es wird nach wie vor vernachlässigt und auch das holt uns permanent ein, weil das bedeutet auch, dass die Endkonsumenten, also sie haben das sozusagen analysiert, dass es diese Konjunktur von Themen gibt, diese Aufmerksamkeit-Konjunktur und ich würde es mit meinem psychologischen Hintergrund von der Nutzerinnenseite aufziehen. Es gibt nämlich auch sowas wie einen Confirmation Bias, also einen Bestätigungsfehler, der mich beim Konsum von Nachrichten oder Medien, Inhalten immer wieder einholt, dass ich dann irgendwann nur noch nach dem suche, was sowieso schon meinem Meinungsbild, meinem Weltbild entspricht und alles, was ich finde, dann nochmal dazu beiträgt. Und der Algorithmus der Internetplattform, des Netzes, der sozialen Medien, der unterstützt diesen Bestätigungsfehler noch dazu. Das heißt, wir sollten das Problem wirklich von beiden Seiten her aufrollen.
Kleine Ergänzung. Dazu gibt es natürlich auch hier in Deutschland Zeitungsträger im Norden, in Hamburg, ich sage ja keinen Namen, wo eben dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu von Anfang an verpflichtet sind, nur pro-israelische Darstellungen zu liefern. Dann frage ich mich, wo ist denn der freie Journalismus bei denen? Oder uns ist auch bekannt, liegt mir auch schriftlich vor, dass eben eine Sprachregelung für die öffentlich-rechtlichen Anstalten, in denen bestimmte Begriffe benutzt und andere tunlichst vermieden werden sollen. Und die sind nicht anders als pro-israelisch. Mittlerweile gibt es in Amerika auch Ähnliches, wo man zum Beispiel abrückt von der Bezeichnung oder von dem Gebrauch besetzte Gebiete, um eben zu suggerieren, dass es eben keine Besatzung mehr gäbe. Und da frage ich mich, wo ist dann der freie Journalist, der sich dagegen wehren kann, wenn sein Haus eben von Anfang an das vorsieht?
Also das ist jetzt der Spezialfall Springer, Benjamin.
Ja, Springer war das.
Benjamin, ist das ein Problem? Vielleicht ganz kurz, weil wir kommen dann Richtung Schlusswort.
Also es ist jetzt nicht mein Job, erneut Beispiele zu nennen. Erstmal ganz wichtig, ich als Repräsentant jetzt, ne, der gar nicht eine Ausberichterstattung macht, nehme diese Impulse an. Das ist nochmal ganz wichtig. Es ist nicht so, dass wir jetzt immer wieder jetzt von mir die Gegenrede kommt und wir sagen, wir machen ja einen super Job, sondern im Gegenteil, wir prüfen uns natürlich sehr. Was ich an einer Stelle, weil das so angedeutet wurde, vielleicht jetzt einfach mal aus meiner eigenen Empirie sagen kann, ist, dass ich in 7, 8 Jahren Nahostberichterstattung keine, und ich wiederhole, keine einzige Mail, keinen einzigen Anruf, keinen einzigen Hinweis von irgendeinem Vorgesetzten oder irgendeiner Vorgesetzten von Deutschlandradio oder dem BR bekommen habe in irgendeine Richtung meiner publizistischen Inhalte. Weil die Bild-Zeitung angesprochen wurde, im Dezember wurde von der Stadt Bethlehem in Israel geschrieben. Darauf habe ich dann auch hingewiesen bei Twitter und X und es wurde nicht geändert. Das halte ich, wenn ich an dieser Stelle diese Kommentierung vornehmen darf, obwohl keine Bild-Kolleginnen und Kollegen bei uns sitzen, angesichts dessen, dass bei anderen Themenbereichen die Bild schon sehr hohe journalistische Standards hat, ob sie es jetzt glauben oder nicht, das halte ich für interessant, weil da ein Faktenfehler ganz bewusst begangen wird. Bethlehem liegt nicht in Israel. Das behauptet übrigens auch Israel selbst nicht. Die besetzten Gebiete sind juristisch nicht Israel. Sie sind noch nicht annektiert. Also das ist, glaube ich, total wichtig, dass wir da mit Sprache behutsam umgehen und das Westjordanland das besetzte Westjordanland ist.
Ich würde jetzt an dieser Stelle hier einen Schlusspunkt setzen und erstmal sagen, vielen Dank für diese Runde, die Debatte hier auf der Bühne. Dankeschön.
Das war die Diskussion Wir reden über Nahost, aufgezeichnet am 3. Mai beim Kölner Forum für Journalismuskritik mit dem Journalisten Benjamin Hammer, dem Kommunikationswissenschaftler Kai Haves, Deborah Schnabel von der Bildungsstätte Anne Frank und Nazim Mushabash von der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft.